Ich habe euch, ich muss andersrum anfangen. Wir sind ja dieses Wochenende hier, um vor allen Dingen gestern auch dieses Seminar miteinander zu führen. Und wer von euch war gestern da, dass ich das nochmal ganz kurz sehe? Ah, das sind doch einige. Und wir hatten eine wirklich gute Zeit. Geht mal ruhig auf die Leute zu und fragt mal nach. Ein paar Fotos gibt es auch. Ihr habt ja hier einen Starfotografen, der kann da auch nochmal Beweisführung erheben durch Bilder. Ich habe euch aber jemand mitgebracht. Ich stelle mich gleich noch selber vor. Habe euch jemand mitgebracht, der gestern auch mit dabei war. Das ist der Norbert. Wir sind schon einige Jahre miteinander auf dem Weg, so Jahrzehnte. Und er wird auch ehrenamtlich für Samaritan Spurs unterwegs sein. War gestern mit dabei, um einfach das auch kennenzulernen, das Seminar und so weiter. Ich habe gedacht, wenn er schon hier ist, er kommt auch aus der Baptistengemeinde, dann soll er sich doch auch ganz kurz bei euch vorstellen. Oder ist das in Ordnung für euch? Dann nehmen wir uns noch die 3 Minuten. Ich habe auch keine Eile, wir können gern bis um 12:30 machen heute. Also, okay, Norbert, du bist dran.
Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Wir sind hier versammelt im Namen Jesu und das ist das Beste, was man Sonntagvormittag tun kann, ins Haus Gottes zu gehen. Ja, mein Name ist Norbert Meyer. Ich wohne mit meiner Frau im nordöstlichen Teil Württembergs im Landkreis Schwäbisch Hall und dort gehen wir in Crailsheim in eine Baptistengemeinde. Wir haben 2 Kinder und 5 Enkelkinder und ich bin jetzt im zarten Alter von 74 Jahren und bin deswegen Pastor im Ruhestand. Aber eigentlich bin ich Pastor in Reichweite und deswegen bin ich mit dem Markus heute unterwegs, um die Arbeit noch besser kennenzulernen und wir auch zukünftig weiterhin zusammen dem Herrn dienen werden.
Wunderbar. Du kannst mir schon die erste Folie gerne geben, dann haben wir im Hintergrund schon mal. Also ich fange noch mal von meiner Seite aus von vorne an. Also ich bin der Markus Habicht. Ich war auch schon mal bei euch gewesen, das ist so 2-3 Jahre her, mal beim Missionsabend, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, ja, so 2-3 Jahre wird das her sein und habe damals aber noch für den AVC gearbeitet, vielleicht sagt euch das was und bin in der Zwischenzeit weitergezogen in dieses Werk. Ich bin 9 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Erwachsene, 59, ich nicht, dass ihr die ganze Zeit überlegt, ist er jetzt 39 oder 49, nein, es sind leider schon 59, die Zeit rennt. Und ich bin jetzt tatsächlich inzwischen auch Großvater, Opa, sagt meine Frau, bin ich schon länger, aber wir sind jetzt seit 3 Monaten auch bin wirklich Großvater, amtlich bestätigt. Wir haben ein schönes Enkelchen bekommen, ein Mädchen und jetzt vor 3 Wochen nochmal einen Jungen und so geht die Zeit weiter. Man merkt, da kommt nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt, also es ist gar nicht schlecht, älter zu werden, weil man da auch ganz neue Aufgaben bekommt oder ganz andere Dinge einfach nochmal passieren. Deswegen freue ich mich, dass, und das kann auch für euch, deswegen dachte ich, dass es gut ist, wenn er sich vorstellt, das kann auch für euch durchaus ermutigend sein, wie der Norbert eben sagt, ja, ich bin jetzt eigentlich im Alter, wo ich die Beine hochlegen könnte und es mir gut gehen lassen könnte und sagt, nee, ich möchte trotzdem fürs Reich Gottes unterwegs sein mit den Gaben und mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Und solange wir noch Kraft haben, sagt, da will ich auch noch vorwärts marschieren. Ich habe aber tatsächlich noch einen Gast euch heute mitgebracht, den stelle ich jetzt nicht so großartig vor, der muss nicht nach vorne kommen, aber das ist der Emanuel. Emanuel kenne ich persönlich noch nicht mal so richtig gut, aber Emanuel ist auch Teil unserer Bewegung. Wir haben eine Gebete, steh mal ganz kurz auf, jetzt gucken Sie alle, dass ihr ihn wenigstens mal gesehen habt. Könnt ihr ja nachher mal ansprechen. Emanuel ist ein Teil unserer Gebetsbewegung für Männer. Und als er mitbekommen hat, ich bin hier in Chemnitz, sagte er, Mensch, dann komme ich vorbei und da habe ich sogar mein Mittagessen schon gleich eine Einladung, also ist alles gut gelaufen diesmal. So, dass ihr ihn dann nochmal ansprechen könnt. Ich möchte euch heute ganz kurz versuchen, ein paar Gedanken weiterzugeben. Absprache war, dass ich euch ganz kurz in mein eigenes Leben reinnehme, euch einen geistigen Impuls weitergeben möchte, der mir sehr am Herzen liegt und euch auch ganz kurz in die Arbeit reinholen möchte, für die ich tätig bin. Es ist aber heute kein Missionsgottesdienst, wo ich jetzt ein Werk vorstellen will, um dafür zu werben. Ich möchte nur, ich denke, das gehört auch dazu, es interessiert euch vielleicht, was ist denn Samaritan Spurs, was machen die so? Und das will ich dann auch nicht ganz verschweigen. Am Ende habe ich noch eine kleine schöne Sache für euch, gerade weil ich gesehen habe, ihr arbeitet auch mit Kinderboxen. Da möchte ich euch gerne noch ein paar ermutigende Beispiele weitergeben und ein paar Geschichten erzählen. Aber ich fange mal mit mir selber an. Ich bin kindgläubiger Eltern. Mein Vater war Pastor, ist auch schon verstorben im letzten Jahr. Und ich bin also sogenanntes Pampers-Christ, also bin halt mit dem Ganzen groß geworden. Ich persönlich habe aber keine Beziehung zu Jesus finden können. Schon natürlich als Kind in den Kinderfreizeiten und Jugendfreizeiten habe ich mich wahrscheinlich so 87 Mal bekehrt. Das hat auch immer so eine Woche gehalten, bis man wieder im Alltag zurück war. Und aber diese wirkliche, echte, tiefe Entscheidung, vor allem dieses Jesus wirklich kennenlernen, wer er ist, das war natürlich gar nicht möglich als Kind, sondern es war viel Input, war Wissen da. Ich wusste, wer ist der Onkel Abraham und der Papa Noah und der liebe Heiland und seine 7 Schäflein und was man sich dann so merkt aus der Kinderstunde, weil das ja noch nicht ins Herz reinfällt. Und bei mir ist dann so geworden, dass ich sehr weit abgedriftet bin. Ich bin als Jugendlicher oder als ich in die Pubertät kam, sehr dick geworden, also wirklich von der Sprotte, vom schlanken Jungen, auf einmal sehr, sehr, sehr dick geworden, bin dementsprechend auch ziemlich gehänselt worden, geärgert worden. Heute spricht man von Mobbing. Ihr wisst, das Wort gab es früher noch nicht und das hat man auch gar nicht so ernst genommen, was es mit Menschen macht, wenn er ständig unter Druck ist und nicht angenommen zu sein. Und bei mir hat das bewirkt, dass ich auf der Suche war, wie kann ich meine Minderwertigkeitskomplexe übertünchen, wie komme ich irgendwie doch ins Leben rein. Ich wollte auch einfach ein paar Freunde haben, ich wollte auch meine Freundin haben, ich wollte auch mal irgendwie dabei sein dürfen und das war eben nie der Fall, bis ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du ein bisschen Kleingeld in der Tasche hast, dann sieht die Sache anders aus. Also wenn du mit der Schachtel Zigaretten rumreichen gehst, wirst du immer einen finden, sagst, ja, gib mal her. Und wenn du dicken Maxen spielen kannst, wenn du Leute einladen kannst, wenn du naja, so ist es bei mir geschehen und da mein Vater, wie ich schon gesagt habe, ja Pastor war und nicht Boris Becker, also bei uns das Einkommen doch relativ bescheiden war und das Geld, was ich brauchte, um diesen Lebensstandard, den ich da angefangen hatte zu führen, natürlich aus dem Elternhaus nicht da war, habe ich sehr früh angefangen, es mit meins und deins nicht mehr so genau zu nehmen. Ich habe manchmal in der Zeit, das ist mir so, als ich hier kam, ihr habt ja noch diese klassische Konstellation, dass die Jacken draußen hängen und um die Ecken. Ich bin damals als kleiner Junge in der Zeit, wo drin mein Vater gepredigt hat, draußen durch die Jacken, habe geklaut, was ich gefunden habe. Weil ich das jetzt sportlich fand, sondern weil ich das Geld brauchte. Weil ich einfach den Bedarf hatte immer nach Geld und da ist ein richtiger Lebensstil draus geworden. Bin dann mit 18 nach Berlin gegangen und man lernt ja auch immer gleich die richtigen Leute kennen. Habe dann im Autohandel angefangen. Übrigens vielleicht nochmal ganz kurz, weil die ersten schon tuscheln. Wenn hier heute was passieren sollte, ich war es nicht. Es ist nicht mehr mein Problem. Ja? Also manche sehe ich schon, dann gucke ich, das Handy noch da, Geldbeutel noch da. Also wenn was wäre, ich war es nicht. Es ist nicht mehr mein Problem. Aber damals war es das und ich bin dann in Berlin auch vielleicht mit den richtigen Leuten zusammengekommen. Ihr könnt euch sicherlich sehr gut erinnern, ihr Älteren, wo die Grenze aufgegangen ist, war ein Riesenbedarf an Fahrzeugen da. Der Automarkt war also eine Fundgrube für Ganoven wie mich. Du konntest wirklich jeden abrippen, wie man nur wollte, weil ihr wisst ja auch, wie das war. Kaum einer hatte Ahnung über die Marktpreise, kaum hatte einer Ahnung von der Technik. Und wir haben wirklich damals wirklich, wirklich schlimme Dinge getan. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei mir war das immer so dieses, ich komme aus dem Elternhaus, da hat man immer geteilt und wie ihr, Heiligabend ist man nicht zum Familiengottesdienst, sondern hat erstmal noch Leute eingeladen und Straßenarbeit. Ihr wisst, was ich meine, es waren immer Gäste da, wurde geteilt, es war immer wenig Geld da, und ich wollte es einfach nicht mehr. Ich wollte einfach, jetzt endlich mal, ich will leben, ich will, dass es mir gut geht, ich will mir Dinge leisten können. Und in diesem Lebensstil habe ich auch relativ schnell vergessen, dass es einen Gott gibt, aber und das ist die wichtige Information an dieser Stelle. Gott hatte nicht vergessen, dass es mich gibt. Und Gott hatte die Gebete, die über mich ausgesprochen wurden, nicht vergessen. Und so ist eines Tages, und ich verwende da einmal gerne den Bibelvers von Galater 4, Vers 4. Das ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, wisst ihr wieder, was steht da? Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Beziehen wir immer auf die Weihnachtsgeschichte. Es ist aber so, dass es für mich ein sehr zeitaktueller Vers ist, den ich euch auch gerne wirklich heute nochmal mit auf den Weg geben würde. Gott hat seine Zeitpunkte. Ihr Älteren, die mit Gott schon länger unterwegs sind, die wissen das. Gott arbeitet in ganz eigenem Zeitschema, hat einen ganz anderen Kalender als wir. Aber mein Vater, der alte Pastor, hat immer gesagt, Gott kommt oft, interessant, spät, aber immer spätestens rechtzeitig. Stimmt das? Und das ist, wie wir das kennengelernt haben. Und so war das auch bei mir, dass ich hab eines Tages war eben der Zeitpunkt für mein Leben da und ich habe, Gott hat angefangen, mein Leben einzugreifen und vielleicht Informationen, wenn du Jesus noch nicht so genau kennst, ist vielleicht interessant für dich. Er hat mich nicht gefragt vorher, ob ich das möchte. Er hat mich auch nicht gefragt, wie ich es gerne hätte. Er hat angefangen, in mein Leben reinzuwirken, reinzusprechen. In meinem Falle waren das, dass er Schwierigkeiten zugelassen hat und diese Schwierigkeiten dann dazu geführt haben, dass ich mein Leben so dermaßen an die Wand gefahren habe, wirklich hochkriminell, hochverschuldet, möchte das nicht so ausbreiten, aber wirklich, wirklich ganz, ganz exzessiv, bis ich wirklich mit Mafia-Leuten Probleme hatte, weil sie ihr Geld haben wollten, was ihnen dann auch zusteht und so weiter und so fort. Und ich habe dann in einer Nacht mit 28 mir mein Leben nehmen wollen, weil ich keinen Ausweg mehr sah und keine Hoffnung sah, wieder das alles selber aufarbeiten zu können, was ich mir da eingebrockt hatte. Und in dieser Nacht, wo ich mir mit fast 2 Gramm Heroin mein Leben nehmen wollte, ist meine Mutter wach geworden und hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg verloren zu gehen. Und sie hat angefangen zu beten und hat über Stunden diese Nacht um mein Leben gekämpft. Und ich glaube, dass das Gebet meiner Mutter maßgeblich beteiligt ist daran, dass ich heute bei euch sein darf. Deswegen erzähle ich euch auch nur die Geschichte, weil ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben im Gebet. Gerade für die, wo ihr vielleicht sagt, das sieht schon hoffnungslos aus. Ich weiß nicht, wenn meine Eltern hatten genügend Grund zu sagen, dass, lieber Gott, das geben wir jetzt ab, dass wir wissen hier nicht weiter. Und hätte ich auch nachvollziehen können, ich habe meinen Vater sehr geschädigt auch und hat viel Mitleiden tragen müssen, wenn er gesagt hätte, Gott, du wirst dich schon kümmern, aber wir sind raus, wir schaffen es einfach nicht mehr, vielleicht wäre ich dann heute nicht mehr hier. Ich glaube, dieses anhaltende Gebet, dieses Dranbleiben war notwendig und deswegen erzähle ich das, betet für eure Angehörigen, betet für euer Umfeld, betet für eure Stadt, beten wir für unser Land. Ich habe das auch gestern beim Seminar mal so gesagt, wir sind interessanterweise in einem Bereich der Erde, wo wir das Vorrecht haben, vielleicht von 10, vielleicht 20% der Weltbevölkerung, wo wir das Vorrecht haben, dass es uns eigentlich verhältnismäßig gut geht, im Gegensatz zu dem Rest der Welt. Und wir sind dennoch genannt die Meckernation Nummer 1. Ist interessant, ne? Weil wir eigentlich viele Dinge haben, die andere nicht haben, aber immer noch dann vielleicht damit nicht so ganz zufrieden sind. Und mir ist es wichtig geworden, wenn ich morgens aufwache, dann ist mein erstes Gebet, Herr, ich danke dir dafür, dass ich diese ruhige Nacht hinter mir habe, dass ich aufwachen darf in einem Land, wo ich Freiheit und Frieden habe, nicht selbstverständlich, wo ich keine Verfolgung habe, nicht selbstverständlich, und wo ich sogar Nahrung und Kleidung habe, sogar, wie ihr seht, mehr als mir gut tut. Das ist ein Vorrecht. Der größte Teil der Erde hat dieses Vorrecht nicht in unzähligen Ländern. Ein Großteil der Weltbevölkerung hat nicht mal Zugang zu frischem Trinkwasser regelmäßig. Geschweige denn das, was wir haben. So möchte ich euch ermutigen, bleibt dran im Gebet, lasst uns dankbar sein, lasst uns Gott die Ehre geben für das. Wir haben gestern im Seminar uns damit auseinandergesetzt, wie können wir Menschen begegnen, die in ihrem Leben Dinge erlebt haben, die nicht so gut sind, traumatische Erlebnisse. Fragt mal die da waren, das eine oder andere kann euch vielleicht auch helfen. Lasst euch da mal was von erzählen. Aber ich möchte euch jetzt erstmal mit reinnehmen, ganz kurz in einen geistlichen Gedanken oder einen geistlichen Impuls. Den möchte ich, wie ihr seht, anhand des Titels unseres Hilfswerkes machen. Samaritan's Purse heißt zu Deutsch übersetzt genau genommen der Geldbeutel des Samariters. So ist also die Geschichte des Samariters, die Entstehungsgeschichte von Samaritan's Purse. Vielleicht nur ganz kurz, wir sind als Deutschland nicht eine Zweigstelle von der USA, wo Samaritan's Purse seit vielen, vielen Jahren arbeitet, sondern wir sind ein eigenständiger Verein, der praktisch in einer Kooperation arbeitet. Wir sind ein Teil dieses internationalen Netzwerks, sind aber nicht direkt von der USA gesteuert oder nicht, sagen wir mal, zumindest nicht direkt finanziert. Deswegen, wir haben, wie ihr wisst, in der USA doch ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Man staunt, was da ist, auch ein größeres Land und ist auch vielleicht ein bisschen mehr Geld da. Zumindest haben die mehr Dollar als wir. Da also ist also ganz andere Möglichkeiten auch. Ich werde euch nachher einen kleinen Videoclip zeigen. Da könnt ihr sehen, wie Gott wirklich Gnade geschenkt hat, dass sie von der USA aus, wenn Notkatastrophen sind, in der Lage sind, sogar richtig innerhalb von nicht mal einer Woche eine Notfallklinik aufzubauen. Jetzt geschehen in Jamaika, davor in verschiedenen Ländern. Und das ist schon wirklich enorm, dass man sehen kann, Mensch, wenn Christen zusammenkommen, das ist wie mit diesen Boxen. Ja, im Endeffekt ist so eine, wir packen eine, aber wenn man dann sieht, wie viel kommen zusammen und wie viel kommen in der Stadt zusammen, wie viel kommen im Land zusammen, da werde ich euch nachher was zu erzählen, dann sehen wir, was für einen Impact das hat, wenn einfach jeder, der im Reich Gottes unterwegs ist, seinen Beitrag bringt und Gott führt es zusammen und vermehrt das und macht etwas draus, was wunderbar ist. Der Grundgedanke, vielleicht ganz kurz am Anfang, die Geschichte vom barmherzigen Samariter kennt ihr, zumindest die ihr schon lange in der Gemeinde seid, ja schon alle auswendig, stimmt's? Also das haben wir schon in der Sonntagsschule gehört. Möchte ich aber heute mal in ein paar Gedanken mit reinnehmen, die ihr so vielleicht noch nicht wusstet oder vielleicht auch einfach nicht mehr drüber nachgedacht haben. Angefangen das Ganze, diese Geschichte vom barmherzigen Samariter ist ja kein Bericht von einer tatsächlich stattgefundenen Situation, also nicht ein Heilungsbericht von Jesus oder ein Bericht, sondern es ist ja eine erfundene Geschichte von Jesus, womit er was darstellen wollte. Das vielleicht mal zum Anfang. Und auch interessant ist, diese Geschichte kommt im Kontext aus der Zeit, aus diesem Zeitraum, wo Jesus mit seinen Jüngern angefangen hat, aktiv zu werden und wo er diese 70 Jünger ausgesandt hatte. Das könnt ihr nachlesen in Lukas Kapitel 10. Macht das ruhig mal zu Hause. Das ist ja ein ganzes Kapitel, sehr spannend. Das fängt wirklich an damit, wie Jesus die Jünger aussendet und dann kommen die 70 Jünger zurück. Ihr Bibelkundigen wisst, wie das gelaufen ist. Und dann haben sie erzählt, was sie da erleben durften und waren total begeistert, dass sie da schon sehen durften, wie Gott ihnen die Kraft und die Gnade gegeben hat, wirklich die Kraft und Liebe Gottes in die Menschheit rauszubringen. Sie haben Heilungswunder erlebt, sie haben Befreiungswunder erlebt. Sie kommen zurück und auch interessanter Gedanke, offensichtlich haben sie sich dann nicht im Keller eines Gebäudes getroffen, um schön unter sich zu sein, um dann mal so richtig dem Herrn die Ehre zu geben, sondern sie haben das in einem öffentlichen Raum gemacht und haben im Öffentlichen darüber berichtet, was sie Wunderbares erlebt haben. Und das wissen wir daher, weil da waren auch Schriftgelehrte und Pharisäer dabei. Das ist nämlich die Entstehungsgeschichte von der Geschichte vom barmherzigen Samariter, weil Jesus hat, und das könnt ihr im Vers 21 nachlesen, als die Jünger so begeistert davon erzählt hatten, was sie da erlebt haben, da war Jesus auch bewegt, und heißt es im Vers 21, ich lese das mal aus der Neuen Lebensversion, da heißt es, dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selber für so klug und weise halten. Und ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Das heißt, Jesus hat darauf reagiert, wie die Jünger begeistert kamen, hat sich mit dran freuen können. Und jetzt haut er diesen Satz raus und jetzt sitzen hier die Theologen wie du und du und du, nämlich die Schriftgelehrten, die sagen, Moment mal, hat er gerade gesagt, wir sind blöd? Hat er gerade gesagt, hier, die Jünger da, das sind doch Fischer, die kennen wir doch, das sind doch hier, der hat doch die Straße gefegt. Und jetzt sagt er, die sind besser als wir? Und dann haben sie angefangen, sich darüber zu ärgern. Und dann kommt dieser Dialog, dass der eine Pharisäer oder Schriftgelehrte eben fragt, da kommt der Satz her, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Lest das mal zu Hause nach, ist wirklich eine interessante Geschichte. Und Jesus sagt dann einfach, und das hat er ganz, das ist so meine Art, wer gestern im Seminar war, der weiß, ich bin auch gerne mal ein bisschen direkt und ein bisschen frech. Er hat dann so reagiert, wie mir das genau gefällt, hat einfach gesagt, müsstest du doch eigentlich wissen, was steht in den Gesetzen. Das genau war seine Antwort. Solltest du doch wissen, warum fragst du mich? Und dann sagt der Gesetzeslehrer diese Zitat aus 5. Buch Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus im Vers 28 zu ihm, genau, dann mach das doch so. Ist ja schön, wenn du weißt, wie es geht. Und das hat ihn aber offensichtlich nicht gereicht und hat ihn weiter geärgert. Heute sagt man, es hat ihn getriggert. Wisst ihr, die Jungen, die sagen, wir müssen ja alle ein bisschen Englisch jetzt können, damit wir modern sind. Also es hat ihn getriggert, hat ihn geärgert. Dann kommt nämlich die nächste Frage, ja Moment mal, wer gehört eigentlich zu meinem Nächsten? Und daraufhin erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die möchte ich euch gerne mal vorlesen. Da heißt es, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleidung und sein Geld und verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Und schließlich näherte sich ein Samariter, und als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinem eigenen Esel oder Reittier, sagen andere Übersetzungen, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihm, gut für den Mann zu sorgen. Und sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal hierher komme. Und jetzt fragte Jesus diesen Gesetzeslehrer als Antwort zurück, wer von den dreien war denn nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Und das, was blieb dem Gesetzeslehrer übrig? Er sagte, naja, der Mann, der Mitleid hatte und half. Und dann kommt, du kannst mir die nächste Folie geben, dann kommt diese berühmte oder für mich so wichtige Aussage Jesu, ja, nun geh und mache es genauso. Ja, nun mache es ebenso. Und dieser Vers oder dieser Satz, das ist jetzt, wir lieben es zu lesen von Petrus, Paulus, Johannes, die Briefe, das ist Originalton Jesus. Und was vielleicht auch noch eine wichtige Information für uns alle ist, das war nicht vor 2000 Jahren nur für die Jünger und für den Gesetzeslehrer, das meint mich heute. Wenn ich das lese, redet Jesus heute zu mir und sagt, ja, wenn du das verstanden hast, dann tu das genau. Und ich habe überlegt, was bedeutet das für mich? Wenn wir diese Geschichte ganz kurz Revue passieren lassen, dann entdecken wir diese Fakten. Er hat Mitleid gehabt und sofort reagiert. Er hat mittelfristig gesagt, ich nehme den jetzt sogar mit in den nächsten Gasthof, hat aber dann gesagt, und ich bleibe aber dran, bis das Ding abgeschlossen ist. Das heißt, wenn das Geld, was ich jetzt hier lasse, nicht ausreicht, bin ich sogar bereit, weiter zu bezahlen. Das ist ein Gedanke, der hat mich sehr, sehr bewegt. Und der hat für mich sehr viel mit Mission zu tun. Ich denke, das können wir zum Beispiel wieder zurückbeziehen auf die Sache mit dem Gebet oder das, was Gott für uns tut. Beim Gebet ist es so, dass wir manchmal punktuell von irgendeiner Not hören und sofort darauf reagieren. Und manchmal nehmen wir sie vielleicht sogar auf den Gebetszettel und bleiben noch eine Weile im Gebet dafür. Aber oftmals ist es bei mir so, dass Dinge ganz schnell wieder vom Gebetszettel weg sind. Geht mir das nur so oder geht das auch anderen? Manchmal rutscht es so weg, auf einmal ist es nicht mehr da. Und ich glaube, dass Gott uns auch da zusprechen möchte, bleib doch dran und schließ Dinge ab. Und ich möchte euch sagen, im Bereich Evangelisation, auch da haben wir gestern drüber gesprochen, ich bin mir sehr bewusst, wir haben gestern Abend uns noch ausgetauscht, Norbert und ich, weißt du, wir müssen als Christen uns bewusst werden, das haben wir auch gestern im Seminar gesagt, unsere Aufgabe ist es, Menschen das Angebot zu machen, Jesus anzunehmen, aber wir können sie nicht bekehren. Unsere Aufgabe ist es, Menschen von Jesus zu erzählen und sagen, du hast die Chance, dich dafür entscheiden zu können. Aber mehr können wir nicht tun. Den Rest muss der Heilige Geist und Gott tun. Und Menschen haben das Recht, sich dagegen zu entscheiden. Und ich befürchte, das verstehe ich auch aus dem Wort Gottes heraus, dass sich viele gegen entscheiden werden. Okay? Aber ich möchte für den Gott mir aufs Herz gelegt hat, für ihn beten bis zu seinem letzten Atemzug. Egal was kommt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist meine Aufgabe, Christus als Zeuge zu vertreten und meine Aufgabe, für ihn im Gebet einzutreten. Und den Rest muss Gott machen. Dann habe ich auch keine Verantwortung mehr für diesen Menschen. Aber bis dahin habe ich sie. Seid ihr bei mir? Ich glaube, dass ich das hier rauslesen kann. Und das hat auch Gott mit uns gemacht. Er hat uns nicht nur geboren in Gnade, er hat uns Segen geschenkt. Er hat uns nicht nur die Wiedergeburt geschenkt, dass wir ein neues Leben haben dürfen, dass wir in dem Leben jetzt praktisch mit Gott zusammen leben dürfen, sondern er sagt, nein, das geht weiter. Nicht nur jetzt in diesem Leben kannst du das Vorrecht haben, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen, was einen Unterschied macht. Wir haben doch dieselben Probleme wie die Menschen draußen, oder nicht? Aber wir haben einen Unterschied. Wir haben einen starken Held an unserer Seite. Wir müssen es nicht alleine tun. Was für ein Vorrecht. Und Gott sagt, nicht nur, dass du das Vorrecht hast, nicht nur, dass ich wie meine Enkelkinder, das erste Mal, als ich meine Enkelkinder auf dem Arm hatte, bin ich mit denen durch die Wohnung gelaufen, habe sie gesegnet. Das ist meine Aufgabe als Großvater. Ich habe mein Enkelkind gesegnet, habe für es gebetet, Herr, bitte segne dieses Kind und bitte mach es zu einem Kämpfer, einem Streiter in deinem Reich und lass es dich kennenlernen und lass es uns in der Ewigkeit wiedersehen. Aber dann geht es auch durchs Leben weiter, wo ich das begleite oder Gott uns begleitet. Aber eben ist es damit nicht beendet, sondern Gott sagt, hey, ich habe noch etwas obendrauf für dich. Das ist die Ewigkeit. Und ich glaube, dass wir Christen, das ist bei euch alles ganz anders hier, aber die anderen da draußen, die vergessen sehr oft, dass es beim Reich Gottes um die Ewigkeit geht, nicht um das Leben heute. Seid ihr bei mir noch soweit? Das heißt, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat, was sein Plan ist und dass wir das Vorrecht haben, Jesus kennen zu dürfen und deswegen wollen wir es weitergeben. Gehen wir zurück zu der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Brauchen wir heute noch barmherzige Samariter? Ja. Wenn du es geschichtlich überträgst, ist es für uns ja viel einfacher. Wenn wir beide zum Unfall dazukommen, wir sehen, hey, da passiert was, dann vielleicht schaffen wir es noch, jemand in eine stabile Seitenlage zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch kann. Okay, ich denke deswegen manchmal, vielleicht ist es auch mal ein Angebot für eine Gemeinde, mal einen Gemeindenachmittag zu machen mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Ja, also weil ich habe meinen, glaube ich, das letzte Mal, als ich meinen Führerschein gemacht habe, das ist 130 Jahre her. Also so den Gedanken einfach. Aber jetzt, was tun wir dann? Dann nehmen wir unser Handy, wir holen einen Krankenwagen, der Krankenwagen sorgt für alles Weitere und wir müssen auch für den Verletzten nicht sorgen, weil dafür haben wir ein Sozialsystem, über die wir Deutschen so viel meckern. Wir haben ein Sozialsystem, wo wir nicht selber bezahlen müssen, sondern wo jeder von uns ins Krankenhaus kommen kann, zum Arzt kommen kann und zumindest eine Ersthilfe bekommt. Ja, ich weiß, der Termin beim Facharzt dauert länger. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben ein Vorrecht, das alles haben zu. Und deswegen ist die Frage, brauchen wir denn das doch? Ja, wir brauchen es, weil wir es im Geistlichen brauchen. Weil ich glaube, dass Gott uns benutzen möchte, Not zu sehen, auf Not zu reagieren und dann vielleicht auch dran zu bleiben. Vielleicht hast du einen in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht hast du jemand, wo du sagst, Mensch, der braucht eigentlich dringend Jesus. Dann lad ihn doch ein zu dir in dein Haus. Lad ihn doch ein zum Essen, rede doch mit ihm, begleite, aber bleib dann dran. Und auch wenn er sich abkehrt, weil er sagt, du bist mir viel zu fromm, bete doch weiter für ihn, bleib doch dran. Das ist, was ich da rauslese. Gehe und tue du genauso. Jetzt im Umkehrschluss aber, und ich bin schon in der Zielgerade, ich lasse den letzten Teil weg, dann darf ich mal wiederkommen, dann füge ich den an, weil die Zeit ist immer sehr gnadenlos. Es sei denn, ihr habt wirklich Zeit bis 13:30. Manchmal setzt mich das unter Druck, dass ich denke, Mensch, ich bin jemand, der wirklich gerne gibt und gerne teilt. Ich kann euch eins sagen, wenn ihr irgendwas über mich wissen möchtet, ich habe wirklich das Problem nicht, dass ich so ein, muss ich alles zusammenhalten, ich gebe gerne. Und wenn ich einen Penner sehe, dann gebe ich ihm was. Und ich frage nicht, ja, wird er das jetzt vertrinken? Ich bete und sage, Herr segne, ich möchte jetzt einfach, mir geht's gut. Ich halte manchmal mit meinem Auto, weil ich da jemanden sehe, wie er dann in Flaschen nach Flaschen sucht und rumgreift, dann halte ich an, gebe ihm die leeren Flaschen, die ich im Auto habe. Das tut mir doch nicht mal weh. Das merke ich doch noch nicht mal finanziell. Und die anderen Leute, die wirklich mit dem Geld nicht klarkommen, laufen durch die Kälte, durch Schnee und Eis und versuchen, ein paar Flaschen zu haben. Das heißt, ich möchte einfach ein offenes Herz haben, möchte eine offene Hand haben. Wenn Gott mir aufs Herz legt, jetzt gebt mal hier ein bisschen, dann will ich das tun. Ich möchte so sein. Ich will, meine Frau sagt manchmal, ja, aber du wirst ja nur ausgesetzt. Sag ich, na und? Ich möchte mich nicht verändern lassen. Ich möchte so bleiben. Ich möchte Gott vertrauen, dass er mein Versorger ist. Und wenn ich mal irgendwas gebe, dann wird er dafür sorgen, dass ich daran nicht Mangel leide, weil Gott hat uns versprochen, dass er unser Versorger ist. Möchtet ihr mal Amen sagen? Gott ist unser Versorger. Und deswegen darf ich meine Lasten ablegen bei ihm. Und deswegen darf ich meinen Fokus von mir selber wegnehmen, auf andere orientieren. Ich darf ein Segensfluss sein. Wir haben gestern gesagt, dieses Segensfluss, wir empfangen vom Herrn, durch uns fließt es zum anderen. Deswegen machen wir auch diese Sache, dass wir mit traumatischen Menschen arbeiten, sagen, wir möchten dir dienen, wir möchten einfach für dich da sein. Aber trotzdem setzt mich das manchmal unter Druck, dass ich denke, Mensch, ich kann nicht überall helfen. Kennt ihr das? Du könntest ja durch die Stadt gehen, dann bist du pleite, hast dein Haus verspielt, hast alles weg, wenn du jedem was geben willst. Geht nicht. Und da habe ich verstanden, und dafür möchte ich heute werben, da habe ich verstanden, warum Gott Hilfswerke geschaffen hat. Weil Hilfswerke, und ich bin hier heute für Samaritan Spurs, aber ich bin hier heute auch für Open Doors und für Compassion und für all diese Organisationen, auch die, wir wussten jetzt nicht genau, wie die heißen, für all diese Organisationen, weil diese Organisationen sind von Gott gegeben, um Dinge zu bündeln, um das, was du und ich und du an Kleinen beitragen können, das macht Gott zu etwas Großem, weil er führt zusammen. Und Hilfswerke sind die Basis, wo das koordiniert funktioniert. Und da möchte ich euch noch ein kurzes Video zeigen von unserer Arbeit. Lasst das mal laufen, dass ihr einfach mal reingucken könnt, was möglich ist. Ja, das gibt so einen kleinen Einblick, so ganz klein, nur ganz kurz, dass man sieht, wie gesagt, das ist jetzt die weltweite Organisation, die hier präsentiert wird. Wir haben in Deutschland leider noch keine Flugzeuge, das wäre für mich jetzt natürlich sehr angenehm, wenn wir einen Hubschrauber hätten. Nein, haben wir natürlich nicht, die Finanzen sind hier auch nicht da, deswegen. Aber in den USA ist es möglich, in Kanada ist es möglich und wir haben insgesamt in sechs Ländern praktisch Vertretungen. Aber ich möchte noch mal auf einen Gedanken eingehen, den ich gerade gesagt hatte, und damit möchte ich schließen. Du kannst mir gerne mal die nächste Folie noch geben, dann seht ihr noch mal so das Ganze, was also insgesamt gemacht wird. Das habt ihr jetzt schon gerade in dem Video gesehen, aber das ist so der Kreis. Ich habe euch so Hefte auf die Sitze gelegt. Nehmt das doch bitte mit nach Hause, schaut mal rein, dann könnt ihr euch noch ein bisschen weiter informieren. Wer Internet liebt, geht mal auf unsere Homepage, da könnt ihr ganz viele Clips und so angucken, ganz tolle Sachen. Aber worauf ich nochmal eingehen wollte, ist das Thema mit Weihnachten Schuhkarton. Das ist ja, was ihr auch macht. Ich möchte einfach mal auf das eingehen, wie das bei uns läuft. Wir haben, und ich habe ja gerade gesagt, so das einzelne Körnchen, was wir zusammentragen. Darf ich mal fragen, das ist ja nichts Falsches, aber darf ich mal fragen, wer von euch hat dieses Jahr so eine Box gepackt oder hat es noch vor? Okay, das sind ja richtig viele. Jetzt passt mal auf, jetzt sind wir hier im kleinen Raum und sagen, na gut, jetzt haben wir insgesamt hier 20. Alleine bei Samaritan Spurs sind es letztes Jahr in Deutschland 300.000 Stück geworden. Versteht ihr den Gedanken, wie Gott das zusammenführt? Und jetzt pass auf, weltweit, ich sagte ja schon, Kanada, USA, Nord-Südkorea haben wir, England haben wir, insgesamt waren das 12 Millionen Boxen. Und dann seht ihr, wie Gott den Einzelnen, dass du und ich und du uns zusammen, in diesen Organisationen sind wir in der Lage, Dinge zu bewegen, die man sich gar nicht vorstellen kann, weil wir bereit sind, das eine Kleine zusammenzutragen, wozu wir in der Lage sind. In unserem Fall ist es so, und das möchte ich euch zum Abschluss erzählen, in unserem Fall ist es so, dass wir diese Boxen alle über Gemeinden verteilen. Die Kinder kriegen ein evangelistisches Heftchen bei der Verteilung, wenn sie es annehmen, wenn die Eltern das möchten, allerdings natürlich nur in islamischen Ländern nicht, ist ja klar, da geht das nicht. Und wenn die Eltern das erlauben, nehmen die Kinder so ein evangelistisches Schäftchen mit und die Kinder werden dann, wir wollen ja, dass die Kinder und die Familien mit der Gemeinde in Kontakt kommen. Es hilft ja nichts, die Boxen im Marktplatz abzukippen, sondern die sollen ja in eine Beziehung kommen zu örtlichen Gemeinden. So werden die Gemeinden ausgebildet von uns und sie bieten dann den Kindern einen 12-teiligen Glaubensgrundkurs an. Und dieser 12-teilige Glaubensgrundkurs, das, mach mal eins weiter, wir müssen das jetzt überspringen, das auch überspringen. Wir haben die Zeit nicht mehr, noch eins überspringen. Da kannst du mal stehen. Okay, das ist gut. Also wir bieten den Kindern dann einen 12-teiligen Glaubensgrundkurs an. Und in diesem Glaubensgrundkurs werden die Grundsätze des Evangeliums erklärt. Und geh mal eine Folie weiter. Letztes Jahr, ich habe euch gerade gesagt, waren es fast 12 Millionen Boxen. Ihr seht jetzt hier, aus welchen Ländern die zusammenkommen. Ihr seht, in Deutschland mit knapp 300.000. Noch im Mittelfeld von den anderen, aber die meisten sind natürlich in der USA. Aber insgesamt haben schon durch die Aktion 232 Millionen Kinder eine Box bekommen. Bitte die nächste Folie. Dann seht ihr mal, wo die Sachen hingehen. Das ist ja wie bei euch, die gehen wahrscheinlich auch in Ostblock. Wir machen das so, dass wir die Boxen von Deutschland aus nur dahin fahren, wo wir sie mit dem LKW fahren können, um die Kosten zu sparen. Also es wird natürlich, muss alles so effizient wie möglich sein. Und dann das nächste, die nächste Folie. Ihr habt das gerade schon gehört und gelesen. 12 Millionen Boxen waren das im letzten Jahr. Knapp 12 Millionen Boxen. Und jetzt pass auf. Von diesen 12 Millionen Boxen haben etwa die Hälfte aller Kinder den Glaubensgrundkurs abgeschlossen. Und im letzten Jahr haben, nur in unserer Aktion, nur die Zahlen, die wir kennen, haben 3,2 Millionen Kinder in der Kinderstunde auf die Frage, möchtest du dein Leben dem lieben Heiland anvertrauen, ja gesagt. Ich rede nicht von einer Bekehrung, ich rede nicht von einer Wiedergeburt, aber ich rede von einem Kind, was mit dem Glauben in Verbindung gebracht wurde und ein Ja zu Jesus gesagt hat. Seid ihr noch bei mir? Beeindruckt euch das nicht? Ich finde das super. Und hier, damit man sich die Millionen mal runter vorstellen kann, habt ihr einen Tagessatz. In 24 Stunden haben 31.000 Kinder eine Box bekommen, 11.400 Kinder haben den Glaubensgrundkurs abgeschlossen und 8.930 Kinder in 24 Stunden statistisch gesehen sagen ein Ja zu Jesus. Packt noch ein paar von den Boxen bis nächste Woche. Lasst uns das Evangelium verkünden mit den Möglichkeiten, die wir haben, weil das ist, was ich euch versuchen möchte zu erklären heute Morgen. Wir sind vielleicht manchmal, dass wir sagen, Mensch, was können wir schon ändern? Doch, du kannst was ändern. Deine Zunge kann Jesus bekennen. Deine Liebe kann anderen Menschen begegnen. Deine Gabe, dein Teilen kann andere Menschen segnen. Deine warme Umarmung kann jemand trösten. Soll ich noch weitermachen? Dann bin ich wirklich bei halb eins. Du hast so viel von Gott bekommen. Sei dankbar, bring es zurück, bring es vor Gottes Thron und sag, Vater, danke dafür und vergib mir, dass ich vielleicht oft weggeguckt habe. Vergib mir, dass ich oft mehr gemeckert habe als gesegnet und hilf mir, ein Segen zu sein, wie die Bibel das fordert für unsere Stadt und für unser Land, für unsere Nation, für unsere Politik und. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, ja, Markus, wie siehst du das mit? Ich sage, stopp, bevor wir da jetzt miteinander reden, sag mir mal, ob du genauso viel für die Politik betest, wie du jetzt mit mir darüber meckern willst. Wenn du das machst, rede ich mit dir gerne. Dann wird es meistens ruhig. Ich glaube, unser Auftrag ist, für die Regierung zu beten. Unser Auftrag ist, für unsere Nachbarn zu beten. Unser Auftrag ist, für die Menschen draußen, die uns Angst machen, zu beten. Unser Auftrag ist zu beten für Menschen, die in Depressionen sind. Zu meiner Geschichte noch zum Abschluss. Ich mit meinem Suizid. In Deutschland versuchen alle 4 Minuten ein Mensch sich sein Leben zu nehmen. Und alle 45 Minuten schafft es einer. Dass man sich das einfach mal vorstellt. Ich bete inzwischen, Herr, ich weiß, dass es nichts bringt, mich mit der Bananenkiste auf den Marktplatz zu stellen, allen hinterher zu schreien, ihr bösen Sünder, ihr geht alle in die Hölle. Aber stell mich doch den Menschen über den Weg. Gib mir doch diese Menschen auf den Weg. Lass mich die doch finden, die auf der Suche sind. Und lass mich Zeuge sein für dich und lass mich die Gelegenheit nicht verpassen. Ich glaube, das ist das, ein barmherziger Samariter zu sein. Mitleid zu haben, Not zu erkennen und zu agieren. Aber nicht nur kurzfristig agieren, sondern dranbleiben. Ich bete und ich möchte mich entscheiden, für die Menschen in meinem Umfeld zu beten, bis ihr letzter Atemzug beendet ist. Seid ihr bei mir? Wollen wir zusammen beten? Ich hätte noch ein bisschen was, aber ich glaube, das ist okay. Das passt auch. Ich habe eh schon viel zu weit überzogen. Ich habe schon schnell gesprochen, aber hat nicht gereicht. Wollen wir mal zusammen aufstehen? Ich würde gerne eine kurze Gebetszeit mit euch einleiten. Ich würde es lieben, ich würde es wünschen, wenn ihr euch traut auch zu beten und dann übernimmt der Bruder, aber ich möchte gerne so ein erstes Gebet sprechen und dann tatsächlich freigeben, dass wenn Gott dir was aufs Herz gelegt hat, die 3 Minuten, glaube ich, haben wir noch, dass du das auch vor Gott sagen darfst, damit wir alle ein Amen dazu sagen können. Ein Jawohl, wir sind dabei. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute wieder sehen konnten, wie gut du bist und wie du dich um den Menschen kümmerst und so wie du dich in unseren Situationen um unser Anliegen kümmerst, so möchtest du, dass wir uns von dir befähigen, berufen sind wir, dass wir uns befähigen lassen von dir und senden lassen von dir mit einem Mandat, nämlich also mit dem Auftrag, individuellen Auftrag, deine Werke zu tun und dein Reich mitzubauen. Ich danke dir dafür, dass du uns wert geachtet hast, dass wir so wertvoll sind in deinen Augen, dass du in uns siehst, dass wir das können. Und wir sehen oft in uns nur die Schwäche, aber du siehst in uns deine Stärke, weil in dir ist unsere Schwachheit die Basis für deine Stärke. Und so wollen wir beten heute Morgen, dass du uns segnest, dass du uns segnest mit dem Bewusstsein, mit Erkenntnis, vielleicht auch mit Buße, wenn es notwendig ist, aber auch mit der Freude daran, dass wir wissen, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen, dass diese Ewigkeit, wie wir auch das Lied gehört haben, wieder in unser Herz zurückkommt und wir wirklich wissen, das, was wir jetzt machen, ist vielleicht nicht immer alles toll und wir wollen es dennoch tun, weil unsere Zukunft ist mit dir auf deinem Schoß. Und da wird es kein Leid mehr geben und keine Schmerzen und kein Leid, sondern da wirst du uns die Tränen aus den Augen wischen und wirst uns Liebe von den Armen nehmen. Und das wünschen wir auch für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen. Wir wünschen das für unsere Familien, dass sie dich kennenlernen, dass sie mit dir, mit uns zusammen in die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Und Herr, bitte, 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 mach unser Herz weich. Mach unser Herz weich für dich, für deine Botschaft. Dass du deinen Frieden und deinen Auftrag und deinen Segen in unser Herz reinlegen kannst und das Frucht bringt, 30, 90, 60, 100-fach. In Jesu Namen. Wenn jemand beten möchte, würde ich gerne kurz freigeben, bevor dann du übernimmst.